Dankeschön für diese Lobpreiszeit, dass ihr uns geleitet habt, dass ihr uns vor Gottes Thron gebracht habt. Ganz wichtige Momente, wo wir die gleichen Worte miteinander singen können, miteinander beten können, wo wir uns vereinen können vor Gott und ihm rausposaunen können, was uns unter Umständen auf dem Herzen ist. Das sind wichtige Momente, wo auch Einheit deutlich wird. Ich könnte kein Christ sein ohne solche Lobpreiszeiten mit der Gemeinde. Auch wenn wir ganz tolle Musiker haben, ist es nicht das Wichtigste. Ist das auch nicht das Erbaulichste, wenn wir gemeinsam Gott anbeten? Für mich ist mitunter das Erbaulichste, wenn ich höre, dass die ganze Gemeinde anfängt, Jesus zu rufen, seinen Namen zu erheben. Alle gemeinsam. Und ich merke in diesen Augenblicken, ich bin nicht alleine, sondern viele mit mir singen jetzt diesen Namen. Singen von Stürmen und Winden, die so groß sein können in unserem Leben, dass sie uns extremst übermannen können. Und dann in solche Zeiten zu kommen, wo wir eins werden im Glauben. Man kann ja mit vielen Leuten in einem Raum sitzen und das gleiche Programm sehen, das gleiche Programm hören, meinetwegen auch Wetten, das, was es nicht mehr gibt, schauen zusammen. Aber das ist eine andere Qualität von Einheit, wenn man gemeinsam das gleiche Fernsehprogramm schaut oder gemeinsam mit der Gemeinde Gottes zusammensitzt, zusammensteht und Gott erhebt. Und hier etwas vom Wunder Gottes wahr wird, dass Menschen eins werden im Glauben, etwas erleben, was Jona in seinem großen Fisch nicht erleben konnte. Wo er ganz alleine geschrien hat, gerufen hat, 3 Tage lang und 3 Nächte. Lasst uns Jona 2 aufschlagen. Ich lese Jona 2 aus der Elberfelder Übersetzung. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn, und er antwortete mir aus dem Schoß des Scheol oder aus der Unterwelt, Totenreich. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich: Verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona auf das trockene Land aus. Endlich sind wir ein Kapitel weiter vorangekommen in unserer Predigtreihe. Sind wir endlich in Kapitel 2 angekommen. Wir sind endlich bei dem großen Fisch. Nichts anderes genießt so einen großen Hype im Buch Jona wie dieser Fisch. Wenn man über Jona redet, redet man gleich erstmal über diesen großen Fisch. Was war das eigentlich? Was für ein Wunder. Ist ja heftig. Wie kann sowas sein? Kann man das wirklich ernst nehmen? Ist das nicht irgendwie eine Märchengeschichte, dass so ein großer Fisch kommt und auf einmal einen ganzen Propheten verschlingt? Und nicht nur verschlingt, sondern dass dieser Mensch noch überlebt, atmet und dann einfach nach 3 Tagen, 3 Nächten wieder ausgespuckt wird. Und es gibt Literatur über Literatur, über Studien und Forschung über dieses Thema. Ist ja auch interessant. Wie kann das sein? Mutet Gott uns Christen im 21. Jahrhundert hier nicht eine ganze Menge zu? Kann man das wirklich so sehen? Ist es nicht eher ein Mythos? Es gab in der Kirchengeschichte, weil einige Christen sich gesagt haben, naja, wenn wir von unserem Glauben erzählen und dann zum Buch Jona kommen und mit Menschen, die Gott nicht kennen, davon reden, die nehmen ja unseren ganzen Glauben nicht ernst. Deswegen wird das wahrscheinlich bildlich gemeint sein, der Wal war kein Wal, sondern Jona war in einer Art Gaststätte, die hieß zum Wal oder zum großen Fisch. Und dort war er halt 3 Tage und 3 Nächte. Man wurde sehr kreativ. Man hat sich alle Fischformen angeschaut, die es so gibt. Und tatsächlich muss man sagen, wenn man irgendwie, hier steht nicht, was das für ein Fisch war. Hier steht einfach ein großer Fisch. Ihr merkt wieder, das Thema groß dringt wieder durch. Ja, eine große Stadt Ninive, ein großer Sturm zieht auf, eine große Furcht beherrscht die Seeleute und auf einmal dieser große Fisch. Und wir wissen nicht, was es für ein Fisch ist. Einige Theologen vermuten, das wird wahrscheinlich ein übergroßer Pottwal gewesen sein. Das sind so die einzigen Fische, die man so weiß, die mächtig riesig werden können und auch ein Riesenmaul haben. Ja, man hat zum Beispiel von einem sehr, sehr großen Pottwal, ich habe mir das mal durchgelesen, gemessen, dass sein Mund 20 Meter lang, 4,5 Meter hoch und 2 bis 3 Meter weit ist. Also größer als mein Wohnzimmer. Also theoretisch würde Jona mit vielleicht einer ganzen Mannschaft von Propheten da reinpassen. Die Frage ist, die sich dann weiterstellt für Biologen, wie geht das dann weiter? Ja, der muss ja dann irgendwann da durchpassen durch seinen Schlund. Das ist doch eigentlich viel zu eng. Aber man hat festgestellt, dass Pottwale, große Pottwale tatsächlich ganze Tintenfische einfach so verschlucken. Ohne dass sie zu Schaden kommen. Wenn man die Pottwale dann aufschneidet, sieht man eigentlich, noch ein ganzer Tintenfisch. Und Tintenfische sind oder können bekanntlich viel, viel größer werden als ein Mensch. Ja. Und dann philosophiert man darüber. Was war das für ein Fisch? Inwiefern kann das klappen? Und dann hängt man sich darauf auf. Kann ein Mensch wirklich darin überleben? Wie schaut's aus mit der Magensäure? Wird man da nicht völlig zersetzt? Wie kann der da atmen? Ohne Sauerstoff, ohne Licht. Meine Lieben, die Bibel möchte uns von einem Wunder berichten. Die Bibel beschreibt hier ein Wunder. Jesus selber bezeichnet dieses Geschehen als ein sogenanntes Zeichen. Und dieses Wort Zeichen, was Jesus da gebraucht, indem er auf Jona verweist, bezieht sich auf übernatürliches Handeln Gottes. Dass Gott eingreift in unser Hier und Jetzt und Dinge tut, die wir gar nicht nachvollziehen können. Selbst wenn ich zu einer Lösung käme, dass so ein Fisch auch vielleicht irgendwo ein Plätzchen hat, wo ich einfach ausruhen könnte. Es gibt nämlich Geschichten aus dem 19. Jahrhundert, wo Seeleute von einem solch großen Pottwal verschlungen wurden. Ob das wahr ist, das kann ich euch nicht sagen. Da steht Aussage gegen Aussage. Aber dass ein Wal anscheinend 2 Menschen verschlungen hat und einen hat man, als man den Pottwal, das war 1891, glaube ich, als man den dann aufgeschnitten hat, hat man in den In den Innereien hat man diesen Seemann gefunden, bewusstlos, aber noch am Leben. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Kein Plan. Ist mir auch völlig wurscht. Jesus sagt, es ist ein Zeichen. Gott interveniert in die Situation von Jona, mächtig und herrlich. Und er zeigt, Gott zeigt hier in dieser Situation auf prophetische Art und Weise, also was kein Mensch weiß, was kein Mensch denkt, was kein Mensch voraussehen kann, zeigt auf prophetische Weise, was eines Tages mit dem Sohn Gottes passieren wird. Dass er verschlungen wird. Keine Möglichkeit auf einen Ausweg hat. Und dennoch Gott einen Ausweg schenkt durch dieses Zeichen. Durch diese Unmöglichkeit, die einfach nicht funktioniert. Denn ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der gegeißelt wurde, der gekreuzigt wurde, der in ein Grab gelegt wurde und 3 Tage später putzmunter aufstand. Moin. Oder hier im Süden, Sally. Geht nicht. Das, was uns Gott hier am Kreuz zumutet, das ist ein Zeichen Gottes. Eine Intervention Gottes. Ein Handeln in einer Auswegslosigkeit. Dort, wo es keine Hoffnung gibt, wo es ein Wunder braucht. Und Jona repräsentiert sozusagen im Alten Testament wie so eine Art Schatten Jesus Christus. Jona ging den Weg in den Tod. Jesus Christus tat das auch. Jona blieb für 3 Tage in der Gewalt des Todes. Christus tat dies auch. Jona kehrte am 3. Tag in das Land der Lebendigen zurück. Christus tat dies auch. Jona war ein Zeichen für die Bewohner Ninives. Da werden wir in den nächsten Kapiteln uns das nochmal genauer anschauen. Und genauso ist Christus auch ein Zeichen für alle Generationen. Was hier passiert, ist nicht einfach eine normale Sache, die mal ebenso passiert, die eigentlich gar nicht nennenswert wäre. Es ist ein Zeichen, es ist ein Handeln Gottes. Ich möchte auf euch auf etwas aufmerksam machen. Wenn ihr eure Bibel in der Hand habt, dann seht ihr, dass wir uns jetzt gerade im 2. Kapitel befinden. Und dann werdet ihr umblättern und werdet merken, Mensch, das Buch ist ja schon bald zu Ende. Das Buch hat nur 4 Kapitel. Ist nicht viel. Für einen Propheten nicht. Es gibt noch kürzere. Aber tendenziell habe ich das Gefühl, die hatten viel Redebedarf, ja? Oder sagen wir mal, Gott hatte durch die Propheten viel Redebedarf. Das ist ein ziemlich kurzes Buch. Das sind nur 4 Kapitel und ein ganzes Kapitel aus dieser mächtigen Geschichte, aus dieser populären Geschichte behandelt die Situation von Jona im Fisch. Ein ganzes Kapitel nur für diese Situation. Und ich möchte euch auf etwas aufmerksam machen. Schaut mal, wie diese Geschichte beginnt. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach, Doppelpunkt, und dann von Vers 3 bis 11 geht es einzig und allein um eine Sache. Es geht nicht um die Beziehung zwischen Jona und dem Fisch. Es geht um die Beziehung zwischen Jona und Gott. Die Bibel leitet dieses Kapitel ein, als wenn das was völlig Normales wäre. Übrigens hat Gott einen Fisch bestellt und dann hat er den verschlungen. Der Bibel ist es letztendlich völlig wurscht. Es sind 2 Verse, die das einleiten und dann verseweise ein Gebet aus dem tiefsten Herzen. Dieser ganze Hype um diesen Walfisch, diesen großen Fisch, kann ich verstehen. Ist doch berechtigt. Ich lese da auch gerne was, wenn was Neues herausgefunden wurde. Keine Frage. Ich stehe auf so einen Kram. Aber wenn wir dabei stehen bleiben, dann verstehen wir überhaupt nicht die Intention, die dieses Buch selber in sich trägt. Kapitel 2 ist nicht dazu gegeben, um biologische Schlüsse zu ziehen. Kapitel 2 ist uns zu geben, um unser geistliches Leben, unsere Stellung vor Gott zu reflektieren. Wie sieht es mit dir und wie sieht es mit Gott aus? Wer bist du? Wer ist Gott? Und nicht, wer ist der Fisch? Wie groß war der? Wie groß war sein Mund? Konnte sein Schlund mich überhaupt verschlingen? Wenn du die ganze Zeit bei einem Walfisch stehen bleibst, dann hast du wenig verstanden. Dann wirst du womöglich nichts verstehen. Denn Gott möchte an dein Herz. Gott möchte an Jonas Herz. Und wir sehen in keiner Zeile, dass Jonas sich irgendwie verwundert hat. Er hat gesagt, Mensch, meine Güte, was geht denn hier eigentlich gerade ab? Ich bin in einem Fisch. Wie ist das passiert? Wie kann das sein? Da stelle ich jetzt erstmal eine wissenschaftliche Forschung an. Er schreit zu Gott. Er ruft zu Gott. Ein Theologe hat mal gesagt, ich war so davon besessen, was im Innern des Wales vor sich ging, dass ich völlig übersah, das Drama im Innern Jonas wahrzunehmen. Es ist natürlich keine Frage. Es ist ein Wunder, es ist ein Zeichen Gottes, dass dieser Wal da kommt und dass das irgendwie funktioniert. Und ich habe keine bessere Erklärung dafür. Aber das eigentliche Wunder ist das Gebet von Jona. Das Wunder, dass Jona seine Not realistisch beurteilt und mit dieser Not, mit dieser Verzweiflung zu seinem Gott rennt. Das ist das eigentliche Wunder. In Vers 3 lesen wir, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß der Scheol schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Ich gehe davon aus, dass er sich erinnert an das Gebet, was er am Meeresgrund betete. Jetzt im Fisch ist eine teilweise Rettung sozusagen erlebt und dort sich daran erinnert, was er zu Gott geschrien hat. Im Wasser, wo man nicht reden kann. Aber wo er trotzdem schreit. Ich rief. Ich schrie. Deswegen mag ich auch übrigens Anbetungszeiten in Gemeinden, weil man da auch mal laut singen darf. Ist schon komisch, wenn wir jetzt gleich Gebetsgemeinschaft haben und auf einmal jemand anfängt laut zu schreien. Herr Gott! Und dann ist der Nächste dran und setzt noch eins drauf. Ist schwierig. Ist vielleicht auch ein bisschen blöd, wenn ich mich auf meine Dachterrasse stelle und unsere Wohngegend ist ja auch dicht besiedelt, ja. Und da sind überall Mehrzahl von Balkon. Balkonse. Balkone. Balkonse. Und wenn ich anfange, auf einmal laut zu schreien und zu beten, guck mich an, das soll der Pastor der Baptisten in der Mitte sein. Ist schwierig, ja. Aber es ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens, dass es Momente gibt, wo wir anfangen zu rufen und zu schreien. Ich möchte euch echt einladen dazu, dass wenn ihr die Möglichkeiten habt und wenn ihr die Freiheit genießen könnt, euch Momente zu nehmen, wenn ihr in der Not seid, zu schreien und zu rufen. Wenn man was Schreckliches erlebt, ja. Wenn man gerade in tiefer Not steckt, dann sagt man nicht übrigens, ich habe ein Problem. Man ruft mit ganzem Herzen. Man weint, man schreit. Und das hat Jona getan. Die ganze Fassade fängt an zu bröckeln. Das, was er sich mühsam hat aufgebaut, in dem letzten Kapitel. Letzte Woche sprachen wir von der Sprachlosigkeit des Propheten. Aber Gott bringt ihn jetzt zum Schreien. Und in seiner Verzweiflung betet er. Und er tut etwas, was viele Gläubige im Alten Testament getan haben und auch im Neuen Testament. In seiner Verzweiflung betet Jona wie David. David schreibt in drei verschiedenen Psalmen: Ich verdachte in meiner Bestürzung, ich bin weggenommen aus deinen Augen. Gleicher Wortlaut von Jona. Doch du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. Psalm 31, Psalm 34, der Elende rief und der Herr hörte und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Psalm 61, höre, o Gott, mein Schreien, achte auf mein Gebet, vom Ende der Erde rufe ich zu dir, da mein Herz verschmachtet. An diesem Ende der Erde ist Jona. In seiner Verzweiflung betet Jona wie Hanna in 1. Samuel 1. Sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. In seiner Verzweiflung betet Jona wie Jeremia in den Klageliedern, Kapitel 3. Wasser hat mein Haupt überschwemmt. Da sprach ich, nun bin ich verloren. Ich rief aber deinen Namen an, Herr, unten aus der Grube, und du erhörtest meine Stimme. Zitat dieses Gebets: Verbirg deine Ohren nicht vor meinem Seufzen und Schreien. In seiner Verzweiflung betet Jona wie Jesus, Lukas 22. Und als Jesus in Angst war, betete er heftiger. Wir wissen aus Hebräer, dass er schrie. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. In seiner Verzweiflung betet Jona, wie Jakobus es fordert. Jakobus 5 sagt Jakobus: Leidet jemand unter euch? Er bete. Wisst ihr, was das Spannende ist? Im Alten Testament wird uns nur von einer Person berichtet, die im Bauch eines Fisches war. Jona. Nur eine Person. Wenn wir uns die anderen gläubigen Vorbilder anschauen, Jeremia, David, Hanna, dann sehen wir, obwohl sie nicht biologisch gesehen, ja, geografisch gesehen, in einem Fischbauch waren, weiß jeder wahre Gläubige, worum es geht. Teilt jeder wahre Gläubige die gleiche Erfahrung. Denn Jeremia beschreibt auch, wie Wasser über sein Haupt kommt. Die Gläubigen beschreiben, wie sie ganz entfernt sind von Gott, weg sind, keine Lösung haben, Bedrängnis, Kummer, Not, und alle tun dasselbe. Sie schreien zu Jahwe. Sie rufen. Alle kennen die Situation der Verzweiflung. Und das Buch Jona lehrt uns, dass Gottes Rettung dann einsetzt, wenn wir anfangen, unsere Not zu akzeptieren und sie nicht auszublenden. Wenn wir sie formulieren, wenn wir bekennen und wenn wir in der Verzweiflung anfangen zu schreien und zu weinen. Denn solange es uns nicht genug wehtut, wird es in unserem Leben keine Veränderung geben. Erst wenn es uns richtig dreckig geht, erst dann machen wir uns auf und fangen an zu schreien, was das Zeug hält, weil wir auf Nummer sicher gehen wollen, dass Gott auch wirklich mein Gebet hört, dass seine Ohren meine Stimme vernehmen. Jona erkennt nicht nur seine Not, sondern auch sein Versagen. Gott versetzt Jona, ich nenne das, in den Ninive-Status. Ich werde das jetzt nicht erklären, dafür müsst ihr nächste Woche kommen. Fortsetzung folgt. Aber ich bin noch nicht fertig. Das ist das eine Wunder. In Vers 3 haben wir gelesen, ich rief, ich schrie. Das ist ein Wunder, dass Jona endlich anfängt zu rufen. Er ist der Prophet, der Nabi auf Hebräisch, übersetzt der Rufer. Endlich tut er es. Das ist ein Wunder. Gott bringt diesen harten Stein zum Schreien. Aber das ist nicht das einzige Wunder. Denn wir lesen hier, dass Jona nicht nur ruft und schreit, sondern wir lesen, dass Gott antwortet und hört. Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme. Gott antwortet und hört. Ich möchte da jetzt ein paar Punkte anführen. Inwiefern er antwortet. Gott antwortet und hört, und das ist sehr, sehr wichtig für uns alle. Er antwortet und hört trotz unserer Sünde. Er antwortet und hört trotz unserer Schuld, trotz unserer Rebellion. Nicht, weil wir rebellisch sind, denn den Grund hätte er nicht, ja? Oh, schön, dass du rebellisch bist, ich antworte dir. Gott hatte allen Grund zu sagen, goodbye. Adieu, ade. Vor gar nicht so langer Zeit kam jemand zu mir mit Not in den Augen und sagte zu mir, Waldemar, meine Schuld ist so erdrückend. Meine Sünde ist in meinem Leben so groß. Gibt es überhaupt Hoffnung für mich? Denn Gott hasst die Sünde. Und wenn ich mein Leben anschaue, sehe ich viel davon. Sie ist mir bewusst. Gibt es überhaupt Hoffnung für mich? Ich frage euch, wo ist Jona in dieser Geschichte? Wo sollte er hingehen? Nach Ninive. Das ist der Ort seiner Berufung, der Ort des Gehorsams letztlich. Er sitzt nicht in Ninive. Jona sitzt immer noch im Fisch. Jona sitzt im Prinzip an dem Ort des Gerichts. Jona sitzt an dem Ort der Verlassenheit, auch empfunden der Gottverlassenheit. Jona hat seinen Rücken dem Herrn zugekehrt und sitzt im Fisch. Dort fängt er an zu beten. Und Gott antwortet dort. Gott hört dort. Gott antwortet und hört trotz unserer Schuld. Ich möchte euch einige Verse aus Psalm 107 vorlesen, die Verse 10 bis 20. Dort heißt es, die Bewohner des Dunkels und der Finsternis lagen gefesselt in Elend und Eisen. Auch hier wieder die Bildsprache, die so viel Parallelen aufbaut. Denn sie waren widerspenstig gewesen gegen die Worte Gottes und hatten verachtet den Rat des Höchsten. Und er hatte ihr Herz gebeugt durch Unheil. Sie waren gestürzt und kein Helfer war da. Das ist die Realität, die die Gläubigen erfahren. Das ist die Realität, die der Psalmist hier erfährt. Aufgrund von Ungehorsam kommt Gott und er schlägt. Aber die Bibel hört an diesem Punkt nicht auf. Da schrien sie zum Herrn. Sie waren gerade ungehorsam, haben Gott gerade verlassen. Da schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er führte sie heraus aus Dunkel und Finsternis. Er zerriss ihre Fesseln. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat eherne Türen zerbrochen, oder bronzene Türen zerbrochen, und eiserne Riegel hat er zerschlagen. Hey, das ist das Evangelium! Das Evangelium ist, dass Gott in unserer Not hineinkommt und diese Riegel, diese Tore, die aus Metall und Eisen sind, die hoffnungslos erscheinen, dass er sie zerbricht, dass er das Gericht von uns abwendet. Glaube ja nicht, dass über dein Leben, wenn du nicht mit Gott lebst, nicht das Gerichtsurteil gesprochen ist. Denn da ist auch nicht einer, der gerecht ist. Da ist auch nicht einer, der gut ist. Es ist auch nicht einer, sagt Paulus, der Gott sucht. Amen und Amen. Gott ist auf die Suche gegangen. Und Gott hat uns gefunden. Und das hat er durch Jesus Christus getan, ein für alle Mal. Hat gesagt, der Fluch des Todes, der Fluch der Sünde, ist so stark wie eine eiserne Tür. Die zerbreche ich. Die Toren, also die Idioten, heißt es weiter, litten wegen ihres gottlosen Weges und wegen ihrer Sünden. Ihre Seele ekelte vor jeder Speise. Sie rührten an die Pforten des Todes. Dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Jona ist schuldig. Jona erfährt das, was, oder er bekommt das, was er verdient. Seine Auflehnung gegen Gott ist für Gott keine Lappalie. Darauf steht das Todesurteil, weil er sich selber zum Gott erhebt. Meine Pläne sind besser als seine Pläne. Meine Ideen besser als deine Ideen. Mein Herz ist besser als deins. Und er geht eigenwillig in diese Einsamkeit. Er verlässt, ich finde es spannend, dass er in diesem Ort der Einsamkeit an den Tempel denkt. Der Tempel, der auch Gemeinschaft der Gläubigen ist. Und mein Herz zerreißt, wenn ich an die Menschen denke, die diese Gemeinschaft der Gläubigen, nicht nur Emmendingen hier, diese Gemeinde, sondern grundsätzlich, die diese Gemeinschaft verlassen und auf ihrem eigenen Weg sind und sagen, ich krieg's auch alleine hin. Jona zeigt uns, dass es nicht geht. Die Zeit der Einsamkeit, der Glaubensgemeinschaft, sollte nicht zu groß sein. Wenn du heute hier reingeschneit bist, ich kenne deine Situation ja nicht, geht mir ja auch nichts an. Aber wenn du nur zufällig heute hier bist und eigentlich keine verbindliche Beziehung, Gemeinschaft hast mit Gläubigen, so wie Jona es gepflegt hatte im Tempel, schau Jona und sein Ende an und werde weise. Geh zu der Gemeinde, in die Gott dich beruft. Gott antwortet und hört, trotz unserer Schuld. Und das ist eine gute Nachricht, meine Lieben. Gott antwortet und hört trotz seines Gerichts. In Vers 4 möchte ich lesen. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich. All deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wer hat in den letzten Wochen aufgepasst und kann mir dir Antwort geben? Wessen Vorschlag war es, Jona über Bord zu werfen? Ja. Okay, einige waren da. Ich war nicht allein. Wer hat Jona über Bord geworfen? Was sagt Jona in Vers 4? Und du hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere. Du hast es gemacht. Jona erkennt, dass hinter diesem Unglück Gott selbst steckt. Dass das, was er gerade erlebt, Gericht ist. Kompromisslosigkeit Gottes. Das ist keine Anklage gegen Gott. Herr Gott, du bist schuld. Nein, nein, nein. Er sagt, Gott, du hast alle Fäden in der Hand. Du übst gerade Gericht aus. Aber wenn es um die Verantwortung geht, ist Jona glasklar. Ich bin jetzt hier. Ich habe das zu verantworten. Ich. Aber du bestrafst mich hier gerade. Gott steckt hinter dem Unglück, obwohl Jona ganz allein verantwortlich dafür ist. Die Belastung, diese Bedrängnis, die Jona erfährt, ist eine schwere Hand, die auf ihm liegt, und das ist Gottes Hand. Gott lässt gerade nicht locker. Gott drückt ihn. Meine Lieben, das ist äußerst beunruhigend, zu wissen, wenn meine Not, wenn mein Unglück gerade von Gott herkommt. Wenn ich auf einmal gegen Gott stehe, wenn Feindschaft zwischen mir und Gott ist, und zu wissen, dass Gott jetzt der ist, der in meine Bedrängnis hineinkommt und mich drückt und zeigt, hey, merkst du was? Das ist ganz schön beunruhigend. Das kann einen fertig machen. Weil, bei aller Liebe, ja? Wenn das einfach ein starker Mann ist, dann sage ich, okay, ich bin auch ein bisschen stark, ja? Ich gebe ihm einen rein. Aber gegen Gott kannst du nicht gewinnen. Das ist ziemlich beunruhigend. Aber ich sag euch etwas. Das ist die schlechte Nachricht. Es gibt eine gute Nachricht. Es ist sehr beruhigend zu wissen, dass Gott es tut. Weil, wenn ich weiß, dass Gott souverän ist und er gerade diese Bedrückung, dieses Unglück auf mich legt, dann weiß ich, derjenige, der die Fäden der Not in seiner Hand hält, ist der gleiche, der mir das Rettungsseil reinwerfen kann. Ich muss nicht woanders suchen. Ich muss mit dem da klarkommen. Ich muss mit dem zurechtkommen. Wenn ich merke, hey, du gehst Kompromisse ein, die ich nicht eingehe, und das möchte ich dich fühlen lassen, dass du spürst, dass du rebellierst, und ich möchte, dass du meine harte Hand spürst, kehr um. Besinn dich neu. Ich habe das Rettungsseil in der Hand und ich bin derjenige, der es dir zuwirft. Und insofern ist das eine beunruhigende, aber auch eine beruhigende Situation. Jona weiß nämlich, der Einzige, der dieses Unglück im Griff bekommen kann, ist Gott selbst. Gott, ich brauche dich. Gott, ich brauche Rettung von dir. In Vers 10 heißt es so: Bei dem Herrn ist Rettung. Denn wisst ihr, er sagt auf der einen Seite, du hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere. Dein Gericht ist vollkommen. Dein Gericht ist gerecht. Aber der gleiche, der Vers 4 geschrieben hat, ist auch der gleiche, der Vers 8 geschrieben hat. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Er denkt nicht an irgendjemanden, sondern an den, gegen den er sich versucht gerade zu stellen. Gegen den er versucht, ein Spielchen zu spielen. Ich denke an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir. Und in Vers 7 sagt er, da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr mein Gott. Hiob sagt, den Gedemütigten rettet Gott durch die Demütigung und öffnet durch die Not sein Ohr. Hiob ist Profi in dem, was er da schreibt. Ich maß es mir nicht an, mich auf seine Ebene zu stellen. Bin froh, dass er das geschrieben hat und ich das nicht einfach sagen muss. Durch die Not öffnet Gott unser Ohr, dass wir hören, dass wir umkehren. Meine Lieben, wir sehen hier in Kapitel 2. Ich muss gleich schon wieder aufhören. Wir sehen hier in Kapitel 2, dass Gott Sünder aufnimmt. Dass Gott Sünder liebt, dass Gott nur Sünder liebt. In Gottes Reich gibt es nur befreite Sünder. Du bist nicht allein. Du bist nicht das arme Würstchen und die allen anderen sind Heilige. Alles tolle Priester. Die gehen sofort mit ihrer eigenen Gerechtigkeit durch die Tore. Bekommen Engelsflügelchen und fliegen und auf eine Wolke und spielen Harfe. Gott nimmt Menschen auf. Er nimmt Sünder auf. Er nimmt ausschließlich Sünder auf. Und das ist für mich ein Trost. Es ist für mich ein Trost, wenn ich falle und falle und wieder falle. Und wenn die Bedrängnis über mich ist und ich merke, ey Gott, du hast gerade ein Problem mit mir, weil ich ungehorsam bin. Denn das kenne ich auch. Und es mir schwerfällt, von diesen beschissenen Sünden wegzukommen. Ich weiß, dass du Sünde aufnimmst. Und dass dein Reich voll ist mit begnadigten Sündern. Das macht mir Mut, zu dir zu kommen und mutig zu beten. Wirf dein Rettungsseil und lass deine Hand von mir ab. Ich brauche deine Gnade und nicht dein Gericht. Gott antwortet und hört in unmöglichen Umständen. Gott führt Jona. Ich muss jetzt die letzten Punkte etwas komprimieren. Gott führt Jona in eine Situation der Unmöglichkeit, wo ich keine Option mehr habe, dass ich wie mit dem Rücken an der Wand stehe und ich weiß nicht wohin. In diese Situation steckt Gott ihn, durch die Wellen, durch diese Bedrängnis. Wir waren vor einigen Jahren im Urlaub in der Türkei und ich warte eigentlich immer darauf. Wir lieben es, am Strand zu liegen. Ja, und immer. Wo ist die nächste Welle? Also ich bin kein Surfer. Das habe ich bislang noch nicht so hingekriegt. Aber ich liebe es, wenn auf dem Meer Wellen aufkommen. Und dann der Erste, der da drin ist, bin ich. Ja. Und wenn das dann 3 Stunden geht mit den Wellen, ja, dann bin ich auch 3 Stunden im Wasser. Ja. Und wir waren in der Türkei. Und da war ein richtig genialer Tag mit coolen Wellen, ja. Ich war so lange, ich bin rausgekommen, meine Hände sahen aus, als wenn ich 90 Jahre alt wäre. Ich weiß nicht, ja. Es war genial. Hatte richtig Spaß. Die Wellen waren echt mächtig. Aber die haben mich so rumgeschleudert, dass ich manchmal die Orientierung verloren habe. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat mich eine Welle gerade gepackt und ich konnte mich nicht halten, war alles halb so schlimm und ich war gerade noch so gar nicht so richtig da, stehe auf und auf einmal kommt eine richtige fette Welle und voll gegen meinen Rücken, dass ich wirklich so zusammengeklappt bin. Gefühlt musste ich ans Ufer kriechen, weil wenn es hier reingeht, dann macht das auch was mit deiner Atmung. Das war so ein Schlag. Ich dachte, meine Fresse. Ich hatte erstmal genug. Erstmal Sonnen. Als ich hier drin war, so in Jona 2, habe ich so an diese Situation gedacht, ja. Und das war nur eine Pupswelle. Und Jona hat die maximale Ladung abbekommen, wo er nicht mehr ans Ufer kriechen konnte. Und Gott ihn in eine Situation gebracht hat, wo er keine Kräfte mehr hat. Nicht so wie ich noch mich gerade so wegzerren konnte. Man sagt ja, wenn's kommt, dann kommt's dicke. Und das ist oft so in unserem Leben. Vielleicht habt ihr auch manchmal das Gefühl, ich so, wir erleben das gerade. In unserer Familie sozusagen. Da kommen auf einmal ganz viele Dinge und du denkst, meine Güte, in den letzten Monaten war Ruhe. Und jetzt auf einmal bam, 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 bam und das kommt noch dazu. Kann es nicht nacheinander gehen? Bitte. Ein Problem nach dem nächsten. Ist nicht so. Und das ist oft nicht so. Und viele nicken und erleben das. Warum ist das so? Vielleicht eine These. Gott möchte uns unsere Abhängigkeit und hoffnungslose Verlorenheit ohne ihn vor Augen malen. Die Jünger fragen Jesus, wer kann gerettet werden? Jesus sagt, bei Menschen ist es unmöglich. Unmöglich. Aber gut, dass dieser Satz ein Komma enthält und es weitergeht, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Gottes Ziel ist, dass er unsere Selbstsicherheit niederreißen will und dass wir unser Vertrauen ihm schenken und in eine tiefe Gottesbeziehung kommen und nicht in eine Selbstbeziehung verfallen. Denn darum wollte Jona an den Punkt bringen, dass er da hinkommt und sagt, bei dem Herrn allein ist Rettung. Nur bei dem Herrn. Letzter Punkt, versprochen. Gott antwortet und hört stufenweise. Wenn du in der Not jetzt gerade bist, wenn du irgendein Problem gerade hast, mit dem du ringst, bitte hör auf diesen Aspekt. Gott antwortet und hört stufenweise. Jona fängt in dem Fisch, fängt da an, Gott zu loben. Er fängt an zu danken. Er glaubt an die Rettung wie jemand, der schon aus der Situation draußen ist. Oh ja, war alles halb so schlimm, bei Gottes Rettung, hey. Jona ist noch im Fisch. Jona formuliert mit seinem Herz, mit seinen Lippen einen Glauben für etwas, was er noch nicht sieht, was er nicht greifen kann. Ich will nicht wissen, wie es ist, 3 Tage und 3 Nächte in einem Fisch zu hocken, wo es bestimmt mordsmäßig stinkt und du nichts siehst. Und du weißt nicht, wann das Ende kommt. Er wusste das nicht. Gut, dass wir einfach nur diese Geschichte lesen und nicht durchleben. Aber wir durchleben andere Geschichten, wo wir nicht das Ende kennen. Aber Jona merkt, Gott hat ihn nicht fallen gelassen. Da ist etwas. Gott hat interveniert, hat ein Wunder gegeben. Ich bin jetzt in diesem Fisch. Es besteht Hoffnung. Ich bin noch nicht am Ziel und trotzdem sage ich, bei dem Herrn ist Rettung. Sein Verstand sagt ihm, Jona, verzweifle sofort und die ganze Zeit. Verzweifle. Das musst du tun. Du musst verzweifeln. Schau nach links, Fisch, rechts, Fisch, vorne, Fisch, hinten, Fisch, überall Fisch, Magen, Säure. Ich muss verzweifeln, oder? Aber Glaube glaubt, wo nichts zu glauben ist. Und das ist ein Geschenk Gottes. Jona steht erst am Beginn seiner Wiederherstellung, seiner Restauration. Jona ist immer noch im Fisch und deswegen lasst uns in unserem Leben die prozesshafte Veränderung, die prozesshafte Wiederherstellung Gottes nicht verachten. Ja, ich möchte auch. Alles neu, sofort. Das wünsche ich mir auch. Aber wenn ich mir die Bibel anschaue und wie die Menschen aufgehört haben mit ihrem Leben, sehe ich, dass sie durch Prozesse gegangen sind und dass Gott treu gewesen ist. Lasst uns die prozesshafte Wiederherstellung Gottes nicht verachten. Jona erlebt, dass Gott ihn nicht vergisst und nicht verlässt, selbst wenn er Gott vergisst und verlässt. Und das ist für mich letztendlich das Evangelium Jonas, dass Gott mit seiner Liebe kommt, dort wo nur Rebellion zu finden ist, und mir Hoffnung gibt. Gott, wo ich dich verlassen habe und vergessen habe, du gibst mir selber die Hoffnung, dass du mich nicht vergisst und mich nicht verlässt. Und daran möchte ich festhalten. Amen.